Vater im Himmel, du weißt, wie wir hergekommen sind. Du weißt, was jetzt dein Wort hindern könnte. Wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist uns schickst, unter uns sein lässt und dass du jetzt zu uns redest und uns dein Wort aufschließt. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute, wie ich vorhin schon sagte, über den Text aus Markus 8, 31 bis 38 nachdenken. Dieser Text, den Sie gerade gehört haben, ist im letzten Jahr des Wirkens unseres Herrn Jesu auf dieser Erde angesiedelt. In der Lutherbibel steht er unter der Überschrift »Die erste Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung«. Diese Leidensankündigung folgt unmittelbar nach dem Bekenntnis des Petrus. Jesus hatte damals seine Jünger gefragt, ja sagt mal, was sagen denn die Leute, dass ich sei? Und die Jünger hatten geantwortet, Johannes der Täufer, Elia, ein Prophet. Und dann stellt Jesus die Frage, ihr aber, wer sagt ihr denn, dass ich sei? Und da gibt Petrus diese großartige Antwort, du bist der Christus, du bist der Messias. Petrus ist im Bild. Wen wundert's? Der Apostel Johannes berichtet, dass in der Familie des Petrus die Messias-Erwartung eine durchaus reale Größe war. Als Jesus die ersten Jünger beruft, lesen wir in Johannes 1, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Demzufolge kannte Andreas und wohl auch Petrus die einschlägigen Stellen, welche den Messias vorhersagten. Zum Beispiel 1. Mose 3, 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen, die Vorschattung auf den Herrn Jesus. Jesaja 11, 1, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai. Jesaja 50, 6, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. 53, 5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen, die Strafe liegt auf ihm. 53,6, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Und Sacharja 12 zum Beispiel, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Verband aber das Petrus mit seinem Herrn Jesus? Wir dürfen daran zweifeln. Und Jesus wusste, dass es nicht so war. Er lässt aber seine Jünger nicht blind in seine Leidenssituation hineinlaufen. Er leitet sie als der gute Hirte. Und er lässt auch uns nicht blind in die Passionszeit hineinlaufen, sondern wir dürfen vorbereitet sein. Vorbereitet sein in Anfechtungssituationen und aufblicken auf unseren Herrn Jesus. Jesus bereitet vor, erstens Vorhersage, um Überraschungen zu vermeiden. Und Jesus fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Ist uns bewusst, was hinter diesen 7 Worten und er fing an, sie zu lehren, steckt. Es ist die Lehre von seinem Leiden für ihre, deine, unsere Erlösung. Der Herr Jesus lehrte seinen Jüngern das Evangelium. Er bereitete sie darauf vor, dass sie in Kürze sein Leiden und Sterben mit ansehen müssen. Er wird sich in die Hände der geistlichen Führung begeben, welche zwar Gottes Erlösungsplan zur Ausführung bringt, aber als Werkzeug des Teufels schuldig wird. B. dass er sich von der Besatzungsmacht verhaften lässt, ohne die Legion Engel im Garten Gethsemane zu ordern. Er lässt sich von den Römern verurteilen, diese kreuzigen ihn, und am Kreuz wird er unter der Gottverlassenheit leiden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er bereitet sie darauf vor, dass er 3 Tage im Grab bleiben wird. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, haben wir vorhin gebetet im Glaubensbekenntnis. Darauf folgt das Aber. Er bereitet sie darauf vor, aber Jesus gibt den Ausblick auf Gottes Bestätigung der Erlösung durch seine Auferstehung. Der Menschensohn muss nach 3 Tagen auferstehen, Markus 8, 31. Jesus hat das Vertrauen in das Bekenntnis seines Vaters. Gott wird ihn auferwecken. Deshalb konnten die Jünger damals und können wir heute Gewissheit haben, Gerettete zu sein, wenn wir glauben, dass der Herr Jesus für uns gestorben, begraben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Durch die Lehre vom Kreuz, durch das Jesus unseren Schuldbrief getilgt hat, wie Paulus im Kolosserbrief schreibt, können wir in den Himmel kommen. Vielleicht sagt der eine oder der andere jetzt, wie mir ein Kollege vor vielen Jahren einmal sagte, ja nun mach mal halblang, über den Himmel denken wir später nach. Ich bin noch jung, ich bin dynamisch, das Leben liegt vor mir. Sicher? Was ist, wenn Gott, wie zum reichen Kornbauer sagt, du noch? Meine Oma hat oft gesagt, vielleicht habe ich es ja auch schon einmal gesagt, Kinder, ihr wisst, ich bin jederzeit sterblich. Haben wir diese Gewissheit, den Trost durch den Glauben an Jesus Christus in den Himmel zu kommen? Das ist im Sterben das ist im Leben und auch im Sterben entscheidend. Der Prediger spricht, der Mensch hat keine Macht über den Tag des Todes. Und Jesus nimmt das auf, indem er in Matthäus 6, 27 sagt, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Der norwegische Professor Ole Hallesby, er lebte von 1879 bis 1961, sagte in einer Rundfunkandacht, es kann sein, dass Sie heute Abend friedlich ins Bett gehen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Ich möchte Sie warnen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir vor Überraschungen sicher sein wollen, dann brauchen wir heute das Ja zu Jesus. Dieses Ja entscheidet darüber, wo wir, Sie und ich, die Ewigkeit, diese nie endende Zeit verbringen werden. Ob wir im Sterben getrost hinübergehen werden in Gottes himmlische Welt oder wir wieder namenlose, einfach als reicher Mann bezeichnete Erdenbürger in der Bibel aus dem Gleichnis Lazarus und dem reichen Mann in der Gottesferne der Hölle, dem Ort der Qual ankommen. Und Achtung, diese Konsequenz, Lazarus im Himmel, reicher Mann in der Hölle, lehrt nicht irgendwer, sondern der Herr Jesus. Und er lehrt auch, dass die Entscheidung darüber in diesem Leben fällt. Lesen Sie einfach mal dieses Gleichnis, Lukas 16. Deshalb lasst ihr vom Satan heute nicht einreden, ach, das hat noch Zeit. Irgendwann werde ich mich vielleicht auch mal mit der Bibel befassen. Gib dem Zeitgeist keine Chance, wenn er suggeriert, der Herr Jesus kann doch die ganzen Guten nicht verloren gehen lassen. Das wird schon. Der Herr Jesus hat nie drum herum geredet, wem er Wohnung bereiten wollte. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt er in Johannes 14, Vers 1. Und in Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Für den, der glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben, begraben, auferstanden ist, geht er hin, die Stätte zu bereiten. Zweitens, überraschende Reaktionen. Im Vers 32 steht, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Da hat der, welcher über den Messias Bescheid wissen wollte, wohl doch etwas anders verstanden. Leiden und Sterben passten nicht in seine Erwartungen von Jesus, von seinem Herrn. Wieso auch will Jesus freiwillig in den Tod gehen? Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude, schreibt, die Jünger hatten erwartet, dass Jesus ihre Feinde überwinden und sein Königreich auf der Erde aufrichten würde. Was sie aber nicht verstanden war, dass der Messias zweimal kommen würde. Beim ersten Mal, um zu leiden, und beim zweiten Mal, um zu siegen. Der leidende Christus, das war und ist, außer für messianische Juden, bis heute das Problem im jüdischen Volk. So war es auch bei dem Juden Petrus. Jesus als König beim Einzug in Jerusalem, ja, aber leiden und sterben, nein. Und deshalb nahm er Jesus beiseite und fing an, ihm zu wehren. Zur Ehrenrettung könnte man jetzt sagen, ja, Petrus hatte Anstand, er nahm ihn zur Seite. Der Impulsive unter den Jüngern hatte sich an dieser Stelle im Griff. Das Schlechte ist nur, Petrus verlässt für seine Kritik den Kreis der Jünger. Der Jünger verlässt die Gemeinde, könnte man sagen, um seinen Unmut über die Lehre seines Herrn zu äußern. Die Elbefelder Bibel übersetzt an dieser Stelle, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Im Griechischen steht hier epitimao, zurechtweisen, bedrohen, schelten, strafen, Vorhaltungen machen. Der Jünger tadelt den Herrn, der Untergebene den Chef. Das ist immer so ein bisschen ein gefährliches Parkett. Petrus und höchstwahrscheinlich auch ein Großteil der restlichen Jünger hatten Jesu messianischen Auftrag eben nicht verstanden. Jesus hatte dort gesagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden. Jesus stellt mit diesem Muss klar, das verheißene Gottesreich kann nur über sein Leiden, sein Verworfenwerden und seinen Tod kommen. Jesus steht unter dem göttlichen Muss, dem Willen Gottes, für seinen Erlösungsauftrag zu erfüllen. Und deshalb, der Sohn, der Menschensohn, muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden. Das hatte Petrus und die Jünger überhört. Und wir? Wie viel Kritik hören wir heute, leider auch aus frommen Kreisen, am Opfertod Jesu? Man hat Gott als einen hartherzigen Gott ausgemacht, aber nicht Gott ist ja eigentlich das Problem, sondern die Schuld von uns Menschen. Gott hat sich das Verhältnis zu seinen Geschöpfen ja ganz anders vorgestellt. Und dann aber verhandelt Adam und Eva im Paradies mit dem Satan und die Sünde wird vollzogen. Die innige Verbindung Gott-Mensch zerbrach. Das hat sich eigentlich bis heute fortgesetzt. Der heilige Gott kann aber eben nicht alle Fünfe gerade sein lassen. Sünde bedarf Sühnung, weil Gott gerecht ist. Und dennoch, er liebt seine Geschöpfe, er liebt uns. Deshalb musste Jesus sterben. Deshalb brauchen wir auch heute nicht weniger das stellvertretende Opfer des Herrn Jesu. Es gäbe sonst weder Sühnung noch Erlösung, weder Rechtfertigung noch Versöhnung, so der 2011 verstorbene britische Theologe John Stott. Ist die Reaktion durch Jesus unser Lebensanker? Sonst möge uns die Reaktion des Herrn Jesu wachrütteln. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Welch eine Reaktion! Geh hinter mich, du Satan. Das klingt für unsere Ohren recht hart. Ja, es ist hart. Aber Petrus hatte sich einfach in die falsche Position manövriert. Deshalb sah Jesus seine Jünger an. Er las die Gedanken hinter ihren Stirnen und reagierte. Im Griechischen steht an dieser Stelle Opiso. Die Gute Nachricht Bibel weist in der Fußnote darauf hin, dass Piso im Griechischen die vom Jünger geforderte Gefolgschaft ausdrückt. Und wie soll der Jünger seinem Herrn folgen? Nach ihm. Er soll hinter ihm hergehen. Wir reden ja auch von Nachfolgen. Und genau diese Position hatte Petrus verlassen. Er hatte sich vor Jesus gestellt. Und das ändert Jesus mit der Aussage: Geh hinter mich, du Satan. Beim zweiten Hinsehen ist das Scheitern oder das Schelten des Herrn Jesu Bewahrung. Die eigentliche Adresse des Tadels ist der Satan. Der nutzte Petrus aus, um an Jesus heranzukommen. Der Satan versuchte Jesus vom Kreuz abzubringen. Er wollte Jesus zur Sünde, das lesen wir schon in Matthäus 4, überreden. Jesus sollte das Erlösungswerk nicht ausführen. Deshalb geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus verbannt den Satan hinter sich. Liebe Schwestern und Brüder, es ist erschreckend, dass der Satan bis heute auch Jesu Jünger versucht zu benutzen. Er hat keine Scheu, auch die Mitarbeiter, auch uns hier in diesem Raum zu gebrauchen, zu missbrauchen. Abfall kommt damals wie heute oft aus den eigenen Reihen. Johannes warnte schon ca. 90 Jahre nach Christus: Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Stellen wir uns doch konsequent hinter Jesus. An ihm prallen die Anläufe des Widersachers ab. Und gerade deshalb nimmt sich Jesus Zeit zu lehren. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Jesus gibt den Jüngern und dem Volk Anweisungen zur Nachfolge, für die Nachfolge. Drittens, überraschende Aussagen. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Oh nein, wer will denn so etwas? Sich selbst verleugnen, klein machen, einen anderen als größer sehen? Och nö, bitte nicht. Mein Kreuz, mein Leiden akzeptieren. Gerade das muss ich doch bei Jesus ändern. Wer will sein Leben nicht erhalten? Herr Jesus, was redest du eigentlich? Leben wegen Jesus und dem Evangelium verlieren? Wir leben doch, Gott sei Dank, in einem Staat mit Religionsfreiheit. Die ganze Welt gewinnen? Ja. Würde mir schon was einfallen, was man damit machen kann. Was kann ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Herr Jesus, musst du mich gerade heute früh zum Sonntag an meine Vergänglichkeit erinnern? Ja, er tut genau das. Mit diesen Worten nordet er seine Jünger, das Volk und auch uns heute früh hier wieder neu ein. Er verheißt uns, dass Nachfolge kein Zuckerschlecken und Gehen auf sonnigen Höhen sein muss, sein wird. Nachfolge ist oft schwere Arbeit. Wie oft verstehe ich nicht, warum der Herr Jesus gerade so führt. Nachfolge geht oft einher mit Anfechtungen, Zweifeln, Sorgen. Damit sollten wir rechnen und das auch so vermitteln. Der Herr Jesus selbst bereitet uns darauf vor, wenn er sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge heißt, die eigenen Interessen zurückzustellen. Jesus redet von Selbstverleugnung, das heißt Abwenden von meiner Ich-Bezogenheit und dem Eigennutz. Es geht darum, Jesus zum Maßstab zu nehmen, den Platz in der Mitte unseres Lebens für ihn freizumachen. Jesus sagt, er nehme sein Kreuz auf sich. Unser Kreuz ist das, was uns trifft, was auch wehtun kann, wenn wir Jesus nachfolgen. Das soll uns aber nicht abhalten, Jesus zu folgen. Der Wallwort-Bibelkommentar schreibt, Nachfolge äußert sich im Gehorsam gegenüber Gottes Willen, wie er in seinem Wort offenbart ist und als vorbehaltloses Akzeptieren der Folgen dieses Gehorsams um Jesu und des Evangeliums willen. Akzeptieren wir Gottes Willen vorbehaltlos? Sind wir Jesu Auftrag gehorsam? Auch wenn es mal schwierig wird, sind wir eigentlich bereit, unser Kreuz für den Herrn auf uns zu nehmen, eigene Interessen unterzuordnen oder vielleicht auch ganz zu opfern? Bezeichnenderweise beginnen die letzten vier Verse im Urtext mit dem Wort denn. Und denn weist uns ja darauf hin, dass es hier eine Erläuterung geben wird, vermittelt wird. Denn wer die Verleugnung des ich-bezogenen Lebens nicht will, der wird das ewige Leben verlieren. Wer seine Ich-Bezogenheit aber dem Herrn Jesus opfert, wird das ewige Leben erhalten. Es gibt nur dieses Entweder-Oder. Die Bibel stellt uns immer wieder vor dieses Entweder-Oder. Wenn der Herr Jesus als Richter, als Gottes Herrlichkeit mit seinen Engeln wiederkommt, dann wird er sich zu denen bekennen, welche sich zu ihm bekannt haben. Zu den anderen wird er sagen, es tut mir leid, ich kenne euch nicht. Deshalb lasst uns dem Herrn Jesus mit aller Konsequenz folgen. Die abschließenden zwei rhetorischen Fragen des Herrn Jesus, denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse, lassen sich nur mit dem Wörtchen nichts beantworten. Sobald wir versuchen, in dieser irdischen Welt heimisch zu werden, verlieren wir unsere ewige Heimat. Nehmen wir Schaden. Friedrich Adolf Krummacher dichtete, drum so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin, dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wir können unser Leben voll Sünde nicht selbst auslösen. Doch Jesus hat dies bereits mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha getan. Der Erste war der mitgekreuzigte Verbrecher, welcher diese Gnade erfuhr. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Derjenige, der definitiv nichts bringen konnte, weil er angenagelt an dem Kreuz hing, angebunden an dem Kreuz hing, wie auch immer, nichts mehr zu seiner Entschuldung tun konnte, aber an Jesus glaubte, bekommt die Zusage für Gottes neue Welt. Ja, und wenn wir einmal über unser Leben vor Gott Rechenschaft geben müssen, dann wird nicht unsere Gesundheit, unsere Altersvorsorge, unser Engagement für Gemeinde, Abwendung von der globalen Klimakatastrophe und alles Weitere, was im Leben häufig so als das Wichtigste erachtet wird, zur Debatte stehen. Es geht darum, ob Jesus zu uns sagt, du hast meine Gnade angenommen, du gehörst zu mir. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, sagt der Epheserbrief. Gnade ist eben nie Verdienst. Wir haben nichts vorzuweisen. Gott Vater hat als Liebe zu uns gehandelt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf den alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, 16. Erinnere mich noch dran, dass wir den in der Christenlehre bei Göhler Gottfried schon lernen mussten. Damals war es Muss. Heute bin ich für diesen Satz, der da drin ist, dankbar. Gottes Sohn hat mit seinem Opfer den Weg in Gottes Reich freigemacht. Sind Sie gewiss, das ewige Leben zu haben? Abschließend warnt Jesus in Vers 38, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Er spricht von einem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Es ist deswegen, so schlecht sind wir nicht, denken wir manchmal. Aber bei Menge gibt es eine Fußnote, welche ehebrecherisch mit von Gott abtrünnig erklärt. Wer sich meiner Worte schämt unter diesem von Gott abtrünnigem Geschlecht. Ja, wir sind ein abtrünniges Geschlecht. Wir leben in der Trennung von Gott. Wir können eigentlich nur mit Luther sagen, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber deine Sünde. Weil Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, deshalb schämen wir uns der frohen Botschaft nicht. Tragen wir diese in unsere Orte, Häuser, Familien. Dann bekennt sich der Herr Jesus zu uns und wir dürfen dabei sein, wenn er wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Gebe unser Herr Jesus, dass wir vorbereitet sind. Dann wird der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.